Ich habe mir einen Laptop gekauft.
Hast du gar nicht erzählt?
Das habe ich in meinen WhatsApp-Status gestellt. Wenn du da nicht reinguckst, dann kann ich da auch nichts für.
Ey, ich gucke mir ungefähr jedes verfickte Internetmedium, jedes Anti-Social Network gucke ich mir an. Aber Stati von WhatsApp, das gucke ich mir echt so gut wie nie an. Weil in dem Telefonbuch sind, weiß ich nicht, zig Milliarden Menschen, die alle Stati posten. Das gucke ich mir doch nicht an. Dann kann ich einen Job kündigen, kann mich scheiden lassen, kann die Kinder rausschmeißen, komme ja zu nichts mehr.
Tja, dann hast du Pech gehabt.
Scheiße.
Mensch, Leute, wo wart ihr denn die ganze Zeit? Schön, dass ihr wieder da seid. Na, dann kommt mal rein zur alten Dame.
Blau-Weiß sind unsere Farben. Hertha ist unser Verein. Wir werden dich im Herzen tragen und lassen dich niemals allein. Oh, 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 oh.
Mehr Bier, bitte.
Ups. Na, das war wohl nischt.
David?
Ja?
Wie war dein Wochenende?
Ach, na ja, ging so.
Weil?
Ja, war okay. Ja. Samstag hatte ich Frühschicht, Sonntag dann Nachtschicht. Also, ne, war ziemlich kurz.
Mhm. Ja. Konntest du das Spiel sehen?
Was denn für ein Spiel?
Türkgücü München gegen SV Pasing.
Ich guck keinen ausländischen Fußball, das weißt du doch.
Na, unser Spiel bei den Teufeln auf dem Betzenberg. Konntest du das sehen oder hattest du Schicht?
Nein, ich sagte, Samstag die Frühschicht, das habe ich gesehen.
Sehr schön. Mein Wochenende war auch beeindruckend. Ich hatte einen wunderbaren Abend.
Ich weiß nicht, ich habe irgendwie Bilder von dir mit anderen Männern nackt im Whirlpool bekommen.
Erstmal herzlich willkommen alle da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute 55.
Jetzt haben sie gleich Folge. Schon wieder ausgeschaltet.
Ja, ich glaube auch. Ab jetzt wird keiner mehr zuhören. Ich habe das Hertha-Spiel und die Stunden davor und die Stunden danach in einem Whirlpool verbracht. Der, und jetzt kommt's. Das ist ein US-Hersteller, der hat wohl irgendwie ein Schweinegeld gekostet, dieser Whirlpool. Der ist riesengroß, der hat Düsen, da treibt es einen richtig auf. Also es mag vielleicht auch am Bierkonsum liegen, dass man dann irgendwie extrem viel im Bauch hatte, aber ich schwamm irgendwann, ich konnte mich gar nicht mehr mit meinem Arsch unten in der Sitzmulde, in der ich eigentlich zugegen war, konnte ich mich gar nicht festhalten, ich trieb auf. Die Düsen, sowas habe ich noch nicht erlebt in einem Whirlpool. Also unfassbar, wie wenn ein Düsenjet abhebt. Es blubbert und blubbert und blubbert. Und wenn das noch nicht genug ist, dann war da auch so eine Disco-artige Lightshow in dem Ding. Also auch unter Wasser hat es geleuchtet und geblitzt und geblinkt. Und zwar wie in so einer Großraumdisco. Und der Oberknaller, es ist eine Soundanlage mit integriert gewesen. Das heißt, der Gastgeber, erstmal liebe Grüße an Simon, riesenfest gewesen, hat richtig Spaß gemacht. Vielen Dank, auch liebe Grüße an die anderen, an Björn, Pascal und Sascha. Wenn er auf den Knopf drückt, dann kommen da so Lautsprecher raus und dann fliegen dir da wirklich die Ohren ab, ne? Aber es war wirklich richtig geil. Naja, worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, Hashtag Sabbeln, es könnte sein, dass ich nicht so viel vom Spiel gesehen habe. Deshalb musst du heute ein bisschen mehr über das Spiel erzählen, David. Aber dazu später. Wir haben einen großartigen Mann heute zu feiern, Andreas aus Zeven. Andreas, von unserer Seite aus, hier aus unserem Podcast, alles Liebe zu deinem Geburtstag, 66 Jahre, ist unfassbar. Danke, dass wir dich kennen dürfen, danke für deine Freundschaft, danke, dass wir diesen Geburtstag virtuell mit dir feiern dürfen, aus der Entfernung. Schön, dass es dich gibt, mach weiter den Mund auf, an jedem Mikrofon, das du vor die Nase kriegst, in jedem Podcast.
Ich kann es eh nicht verändern.
Das ist hart.
Ja, weißt du, was ich immer für Nachrichten von dem kriege? Also, das ist so. Also.
Nein, Andreas, alles Gute zu deinem Geburtstag. Happy Birthday. Du bist der einzige Mensch, der jemals in diesem Podcast Geburtstagsglückwünsche von uns bekommt, der sich keinen Song anhören muss, weil wir wissen, dass du es abgrundtief hast, wenn wir singen. Ist okay, singen wir nicht.
Das ist unser Geschenk an dich. Wir haben dich ganz doll lieb und deshalb singen wir mal nicht.
So sieht's aus.
Genau. So. Darf ich jetzt auch? Achso, ja, nochmal herzlichen Glückwunsch, ne? Und jetzt darf ich auch grüßen, weil Andreas gehört zu einer handverlesenen Gruppe älterer Herren, die mich in den letzten Tagen angeschrieben hat, von wegen, wir hätten doch Unrecht mit unseren Geschichten im Podcast, weil Leistner wäre doch so gut und hier, der wäre so gut. Also erstmal, Freunde, ja. Also mir Geschichtsklitterung vorzuwerfen. Nee, was Wahrheit ist und was nicht, entscheide immer noch ich und sonst niemand. Mhm. Und zweitens, die spielen jetzt nur so gut, weil wir sie kritisiert haben.
Absolut.
Bitteschön, gern geschehen. Aus keinem anderen Grund. Ganz allein unser Verdienst. Danke.
Ich glaube auch, Geschichtsklitterung kann dir wirklich niemand vorwerfen, weil würde ich irgendwann mal bei Günther Jauch auf dem Stuhl sitzen und hätte in der eine Geschichtsfrage vor der Nase und wüsste die Antwort nicht, wärst du definitiv mein Geschichtsjoker. Ich habe bei deinem Umzug so dermaßen viele Geschichtsbücher und Historienbücher rausgeschleppt, dass ich weiß, es gibt niemanden auf diesem Planeten, der da so ein Know-how hat. Das wollte ich an dieser Stelle auch nur nochmal sagen.
Ach, so viele sind das doch gar nicht.
Naja, es sind mehr, als man tragen kann jedenfalls. So.
Und dann habe ich tatsächlich noch einen Gruß. Und zwar haben zwei Exilhartaner die Pokalauslosung in Dresden in einem Brauhaus, und zwar im Watzke am Ring, verfolgt. Und am Tisch nebenan saß ein Dresdner, offensichtlich kein Hartaner, einfach nur ein Dresdner, der unseren Podcast hört.
Unfassbar.
Unfassbar. Schöne Grüße an wer auch immer du bist. Also schöne Grüße nach Dresden. Du reißt dich tatsächlich eine beeindruckende Reihe von Leuten, die meistens mit Hertha und ganz oft auch mit Fußball gar nichts zu tun haben und unser Quatsch trotzdem hören.
Exakt.
Ich weiß nicht warum. Ich weiß sowieso nicht, warum Herthaner uns hören, aber ja, also schöne Grüße an euch alle, wenn ihr sonst mit Hertha nichts zu tun habt, vielleicht auch mit Fußball nichts zu tun habt. Warum?
Ja.
Also warum? Ich will mich nicht beschweren, aber warum?
Ja, warum? David, wir müssen einmal ganz kurz darüber sprechen, dass ja auch ein NFL-Spiel in Berlin am Wochenende war, ne?
Oh, um Gottes Willen.
Ich habe mir das gestern tatsächlich reingepfiffen. Nicht, weil mich die Partie oder die Paarung so extrem interessiert hat. Nicht mal aus Fantasy-Sicht hat mich das sonderlich interessiert. Ihr wisst ja, wir spielen Fantasy-Football auch.
Aber es war relativ gut, ne? War erst in Overtime.
Es ist 25-31 ausgegangen. Die Colts hatten quasi Heimrecht bei uns im Stadion und haben gegen die Falcons gespielt und haben die Falcons aus Atlanta und haben in Overtime, wie gesagt, gewonnen.
Also der Kontext dazu ist, die Colts aus Indianapolis sind das Team, bei dem Björn Werner gespielt hat. Björn Werner ist Berliner, Björn Werner ist Herthaner und deshalb haben sie es ins das Olympiastadion stand schon vorher fest, aber deshalb durften da die Colts spielen.
Ja.
Und jetzt haben sie so ein Football-Hertha-Trikot rausgebracht.
Ja.
Hast du es gesehen?
Habe ich gesehen. Gab es ja auch schon verwegene Meinungen dazu in den Social Networks. Auch bei uns im OFC, glaube ich, ist es nicht in allen Teilen gut angekommen. Ne? Ich muss auch sagen, es sieht so ein bisschen nach, boah, die Marke hat sich ein bisschen gemausert und eigentlich ist es blöd, irgendwie Marken zu nennen. Aber so, was früher so Pepe-Jeans war, weißt du, so weißt du, so Billo-mäßig, so sieht das halt leider aus.
Also ja, mir gefällt's das ist, auch irgendwie gar nicht. Man merkt, dass Castore keine Ahnung von Football hat und einfach nur irgendwas rausgehauen hat, was so ähnlich aussieht. Man kann drüber streiten, ob Hertha jetzt ein Football-Trikot braucht oder nicht, aber für ein Football-Trikot ist das hässlich.
Ja, finde ich auch. Das sage ich als Football-Trikot-Liebhaber. Ich habe eine unfassbare Sammlung von Trikots mittlerweile. Aber
ja,
das.
Ja, alle rot.
Naja, gut, ich habe auch Navy Blue, ne?
Irgendwann kriegst du noch ein grünes, ich schwör's dir.
Ja, du hast mir ja schon so einen grünen Eagles-Helm hier hingestellt, aber nun gut.
Ja, und das ist so ein Mini-Ding. Du kriegst irgendwann so ein Ding und dann nagel ich dir übers Ehebett, damit du jeden Morgen, wenn du aufwachst, gleich als erstes dieses Trikot siehst.
Genau, dann sing einmal Fly Eagles Fly bitte, damit wir damit auch durch sind. Einmal in der Folge muss ja gesungen werden.
Fly Eagles Fly on the road to victory. Ich glaube, mehr tragen die Leute nicht.
Dankeschön. wo wir gerade über Football sprechen. Hattest du die PK vor dem Spiel gesehen, wo unser Trainer Leitl auch darauf angesprochen wurde und irgendwie dann meinte, naja, also er ist eher der NBA-Typ, er findet es natürlich super für Berlin und so weiter. Aber
ja, das hat er öfter gesagt.
Ja.
Also ich habe ich tatsächlich nicht. Ich habe nur die Interviews nach dem Lautern-Spiel, wo irgendwie jeder Hertha-Spieler sagte, ach ja, da gehe ich hin.
Ja, stimmt.
logisch, die kriegen Freikarten.
Natürlich.
Ist vor der Haustür.
Es waren ja alle möglichen Leute da, ne? Selbst hier der französische Wunderstürmer Griezmann war auch da, ne? War ja in dieser, du hast die Übertragung nicht gesehen, sagtest du ja gerade, aber nee. Der RTL hat ja schön übertragen und dann konnte man sich
ja,
das Ganze
weil RTL, also wir gucken ja beide, wenn dann auf der Zone den englischen Original. Obwohl der deutsche Kommentar auf der Zone ist auch gut, muss man dazu sagen. Aber RTL ist Grütze.
Komplett.
Das ist wie Lothar Matthäus beim Fußball.
Total. Ich muss auch sagen, der Coach Izume, den sehr viele Leute sehr feiern, ich finde es fürchterlich, weil dafür, dass der eigentlich mal Head Coach war, und ich meine, der war auch Head Coach der französischen Nationalmannschaft.
Ist damit zweimal Europameister geworden.
Ja, aber irgendwie finde ich das beeindruckend, dass der dann doch so wenig Know-how zumindest transportieren kann. Ich will ihm das nicht absprechen, aber er kennt irgendwie teilweise einfachste Defense-Schemes nicht, kann sie, wenn er sie erkennt, nicht vernünftig erklären. Und in der Offense ist es meistens nur so ein Oh, yeah. Also es ist eigentlich immer irgendwie nur so ein Aneinandergereihe
ja, halt
von Lauten.
Auf das ist halt, Achtung, jetzt knuspert das gleich mal, ja. Mhm. Das ist halt wirklich aufs Internetzeitalter, ich kann es gut auf TikTok und Instagram vermarkten. Also bei RAN war es tatsächlich noch besser. Bei RTL ist wirklich RTL-Qualität.
Komplett.
Sorry, also ich will den, die haben ja auch so ein ganzes Imperium mit, die haben auch einen Podcast, Izume und Werner zusammen und so. Ich will den überhaupt nichts absprechen, ja, aber die Art ist überhaupt nicht meins. Das ist gar nicht vergleichbar mit den Amis, die dann wirklich in Anzug mit Krawatte da sitzen und wirklich in die technischen Details gehen. Und bei uns sind sie dann immer nur und blöken halt rum.
Ja, eben. Also wir versuchen so eine Fannähe aufzubauen, obwohl die ja selber damit ihr Geld verdienen und ja eigentlich auch Profis sind oder zumindest waren. Und dann erwarte ich doch eigentlich schon als Fernsehzuschauer, dass ich auch ein bisschen mehr erklärt kriege als, sagen wir mal, das ist jetzt der neue First Down. Das kann sich, glaube ich, jeder relativ schnell vorstellen. Ja, also, der dieses Spiel sieht.
Wie gesagt, auf der Zone ist es tatsächlich besser.
Ja,
aber die meisten werden halt der RTL gucken.
Ja, gut. Bevor wir unseren Podcast noch in so einen NFL-Podcast umbenennen müssen, noch zwei Fragen. Das erste ist, hast du Videos gesehen von dem Spiel der Detroit Lions gegen die Washington Commanders?
Nee, noch nicht. Ich habe mir nämlich einen neuen Laptop gekauft. Haha. Dementsprechend habe ich mich dieses Wochenende überhaupt nicht mit NFL beschäftigt, sondern mit den Feinheiten des Internets.
Dann hole ich dich kurz ab. Dieses Spiel
und
war.
Nein, Wolf, damit sind keine Pornos gemeint.
Ich hole dich kurz ab. Die Detroit Lions haben 44-22 gegen die Commanders gewonnen. Weshalb ich das aber kurz erwähne, ist, und ich weiß, wir machen hier eigentlich gar keine Politik in diesem Podcast und es soll eigentlich auch so bleiben. Aber was ich sehr geil fand, war. Donald Trump.
Doch, wir finden Nazis scheiße.
Ja, das auch. Oder sagen wir, wir finden alles, was irgendwie sehr extrem ist, auch extrem scheiße.
Ja, so kommt es auch zu.
Donald Trump war zu Gast. Es gibt in der NFL so einen Tag, der nennt sich Salute to Service. Da geht es darum, dass das Militär im Grunde genommen geehrt wird, gefeiert wird und das neue Militärmitglieder.
Ja, also es ist typisch amerikanisch, wie man sich vorstellt, ganz viel Pathos und in jedem Stadion, vor jedem Spiel haben sie Mitglieder jedes einzelnen Militärzweigs und in Uniform und ganz viele Flaggen und dann fliegen dann Kampfjets über die Stadien und solche Geschichten. Also es ist typisch amerikanisch. Also ich bin tatsächlich dafür, wir sollten auch hier in Deutschland mehr Anerkennung für die Bundeswehr, für die Leute, die sich da in den Dienst des Landes stellen. Aber das ist dann echt schon wieder
Das ist ein bisschen drüber. Donald Trump, darauf wollte ich hinaus. Das ist ein bisschen drüber.
Wo ist angefangen?
Donald Trump war zugegen, weil er eine, sagen wir, formelle Rede gehalten hat oder es zumindest versucht hat, und zwar den Oath of Enlistment. Da geht es darum, dass eben die neuen Militärangehörigen da quasi vereidigt werden. Und dann hat er da staatstragend in seiner Luxury Suite gestanden mit einem Mikrofon in der Hand. Und bevor er überhaupt anfangen konnte, haben ihn Anhänger beider Teams, im Grunde genommen das ganze Stadion, 50.000, 60.000 Menschen haben ihn dermaßen ausgebuht, dass es einfach wirklich der absolute Irrsinn war. Ich fand's geil. Ich finde insgesamt, das ist jetzt ein klares politisches Statement, aber muss sein, ich finde es nicht geil, wenn irgendwo auf der Welt eine Demokratie oder wir alle zusehen, wie eine Demokratie abgewirtschaftet wird. Und ich finde es gut, dass die Amerikaner mittlerweile aufstehen und sagen, jetzt reicht's. Die Leute haben hier nichts mehr zu beißen. Es gibt diese ganzen Schlangen von Menschen, die für Essen anstehen. Wie gesagt, man muss da nicht im Detail drauf eingehen, aber ich finde es geil, wenn endlich bei einer landesweiten Fernsehübertragung mal gezeigt wird, wie der Mann überhaupt keine Anerkennung und eigentlich auch gar keinen Rückhalt mehr in seiner eigenen Bevölkerung hat. Fand ich wirklich gut. Ist kurzer Exkurs gewesen. Kommen wir zu Hertha.
Ja, kommen wir mal zu Hertha. Hertha war am Wochenende, also ich glaube, das musst du mal zusammenschneiden, wir haben jetzt so viel über Football geredet, kann ja wohl wieder nicht wahr sein. Hertha hat eine grandiose Generalprobe hingelegt in Lautern für das Pokalspiel gegen Lautern. Und ich würde sagen, Hertha hat, um ganz kurz zu machen, weil so viel Zeit haben wir heute nicht, Hertha hat verdient gewonnen, hat sehr gut gespielt, danke, schönen Abend, das war's.
Ja, das ist schön. Das hast du sehr gut
gesagt. Achso, Thorsten Lieberknecht hat sich danach großartig über den VAR aufgeregt.
Lass es uns kurz von vorne wieder aufdröseln. Erste Frage an dich auch, David. Wieso heißt es eigentlich Lautre?
Weil die da unten kein Deutsch können. Ich weiß nicht, was das sein soll, aber das ist kein Deutsch nicht.
Ist das, weil die dann doch so westlich in Deutschland sind, dass sie so nah an Frankreich dran sind, dass es vielleicht Lautre heißt eigentlich? Ich habe keine Ahnung, aber es liest sich eigenartig. Und die haben ja letztes Jahr natürlich auch bei uns gespielt, ne? Waren wir ja auch da. Und dann habe ich auch da schon Kaiserslautern-Fans gefragt am Bahnhof Richtung Spandau. Warum heißt das denn Lautre? Aber die konnten mir das auch nicht erklären. Das finde ich ein bisschen, ich finde es fast ein bisschen schade. Es liest sich eigenartig.
Ja, es liest sich sehr eigenartig. Also es liest sich tatsächlich sehr französisch.
Ja.
Ich weiß es nicht. Kann gut sein, dass das deswegen, weiß ich nicht.
Was ich aber sehr geil fand, war die Choreo, die sie hatten. 125 Jahre Lautern. Die da über blockübergreifend. Also ich habe es jetzt auch nur aus der Fernsehkamera gesehen, ne? Aber es ging ja irgendwie zumindest über die Gegengerade und die deren eigene Fankurve und dann allerlei
war lustige, aus, als ob es dreiseitig wäre.
Ja, genau. Und dann allerlei lustige Transparente oder Tapeten hochhielten, wo denn, wie soll man sagen, relevante Punkte in deren Geschichte aufgemalt waren. Das fand ich schon sehr geil. Und ganz rechts war irgendein großer roter Teufel, der wirklich sehr, sehr geil aussah. Also da Props raus also an die Jungs, das sah geil aus.
Dann muss man tatsächlich dazu sagen, also die Stimmung da finde ich jetzt, wird ja immer so geschwärmt, finde ich jetzt auch nicht grundsätzlich anders oder besonders wie irgendwo sonst, ne? Besondere, naja, ihr wisst, was ich meine. Mhm. Und aber bei Choreos sind die in Deutschland ganz, ganz, ganz weit vorne mit dabei.
Ja.
Und zwar immer, ständig. Und deshalb habe ich mich tatsächlich auch gefreut, dass wir die im Pokal kriegen. Also nicht nur, weil es machbar ist, sondern nachdem jetzt Dresden da war und so enttäuscht hat, stimmungsmäßig.
Ja.
Na gut, dass sie ihre Choreo nicht abhalten durften, ja klar, aber die, da kam ja irgendwie von der Stimmung her gar nichts.
Ja.
Und die werden wieder Richtung Stimmung machen.
Ja.
Und da freue ich mich drauf.
Ja.
Das war tatsächlich, nicht weil wir die schlagen können, sondern ich habe mich wirklich gefreut, weil ich weiß, du stehst da nach einer Ostkurve und du hast gegenüber Fans, die mithalten können.
Ja.
Die nicht besser sind als wir, das geht nämlich nicht, aber die können mithalten.
Und, das will ich noch anfügen, die sind ja überwiegend eigentlich auch ziemlich kollegial, ne? Also es sind ja schon, du kannst dich ja mit den Leuten unterhalten auch faktisch, ne?
Ja, das mit denen, das läuft ja darüber, dass sie das Derby haben mit dem KSC und deshalb hängen wir da so mit drin, dass wir die auch nicht zu mögen haben.
Aber, ja, gut, ja. Aber der normale oder der generelle Lautern-Fan, der ist, glaube ich, schon relativ relaxed, wenn das darum geht. Ne? Also ich hatte jetzt bisher nicht den Eindruck, dass wir mit denen irgendwie auf offener Straße irgendwie in Feindseligkeiten geraten. Also gar nichts. War ich beim letzten Auftreten, als sie bei uns waren, muss ich auch sagen, das war schon echt ganz nett mit denen. Konnte sich mit denen unterhalten. So. Die Startaufstellung beim Spiel war so, dass wir, ich habe mich sehr gefreut, habe ich durch die Schaumblasen noch gesehen, Kolbe hat gespielt von Anfang an, LV. Karbovnik.
Niki Kolwe.
Genau, Niki Kolwe. Karbovnik ist auf die rechte Seite rüber gewechselt und dazwischen Dardai und Leistner. Und davor hatten wir eine Doppel-6 aus Eichhorn und Seguin. Wie hat dir dieser Defensivverbund gefallen?
Hervorragend.
Ja.
Bis auf Karbovnik, den fand ich, nennen wir ihn solide. Also im letzten Spiel war er besser. So, der, das war, wenn du jetzt einen rauspicken, also Ernst über jeden Zweifel erhaben wieder, also das ist mit Abstand der beste Torhüter der zweiten Liga. Kannst du mir erzählen, was du willst? Der hat Erstliga-Format.
Ja.
Wenn du diesen Verband dir anguckst, dann ist Karbovnik derjenige, der rausfällt. Und Kolbe würde ich tatsächlich als den für mich besten rausstellen.
Mhm.
Ich weiß, da kommen jetzt alle wieder um die Ecke mit Leistner und bla bla. Leistner hat im Prinzip das gemacht, was er immer macht.
Mhm.
Der wirft sich einfach in jeden Zweikampf und antizipiert, wo die Bälle hinkommen und lebt dann von seinem Stellungsspiel und von seinem Kampf. Das ist eigentlich das, was immer kommt. Nur manchmal klappt es halt nicht.
Ja.
So. Aber Kolbe fand ich echt gut. Und ich hoffe, dass der da jetzt sich festspielt auf links.
Genau. Also erstmal zu Karbovnik. Ich fand auch irgendwie, der ist in dieser Viererkette so ein bisschen abgefallen. Meckern auf hohem
aber
Niveau, ne?
Genau. Der war nicht schlecht.
Nee, genau.
Wollen wir gar nicht sagen. Der war nicht schlecht. Der war halt nur von den Defensiven der am wenigsten Gute.
Genau, und für mich habe da ausgemacht, dass ich gesehen habe oder meine gesehen zu haben, dass er vor allem in der ersten Halbzeit, in der zweiten war es, glaube ich, ein bisschen anders, aber in der ersten Halbzeit war er doch sehr defensiv eingebunden und konnte sich relativ wenig über die rechte Seite nach vorne mit einschalten, was auf der anderen Seite Niki Kolbe von Anfang an extrem geil gemacht hat, dass er nicht nur hinten super sicher stand, sondern auch versucht hat, immer wieder auch Angriffe zu initiieren. Und was ich an dem sehr, sehr geil finde, hat er auch in Ulm schon immer gemacht, ne? Da haben wir ihn ja da auch gesehen, dass der ganz alleine über eine kleine flinke Körpertäuschung, bevor er den Pass überhaupt angenommen hat, eine kurze Täuschung macht, einen kurzen irgendwie Rechtskick oder eine Drehung einbaut und dann schon in der Lage ist, alleine mit dem Ball am Fuß die erste Pressinglinie zu überspielen, weil er seinen direkten Gegenspieler einfach aussteigen lässt. Mit dem Ball am Fuß und dann quasi im Alleingang, ohne jegliches Aufbauspiel von den anderen, in der Lage ist, einen Angriff einzuleiten. Das fand ich schon sehr, sehr geil.
Der ist halt physisch stark, ne? Der ist, ich weiß nicht, 1,96 bei 84, ja. 85 Kilo.
Ja.
Der ist aber auch halt technisch sehr, sehr stark.
Extrem, ja.
Also da haben wir uns ja schon gefreut, als es hieß, der kommt zu uns, weil wir haben ihn ja live gesehen zweimal.
Ja.
Also, dass wir den bekommen haben, das ist echt, da haben wir echt Glück gehabt.
Also, das war so eine, ich will es mal vorwegnehmen, für mich, ne, gehe ich genau mit dir mit, für mich war Kolbe eigentlich der beste Mann auf dem Feld. Ich fand ihn sensationell gut. Der hat absolut gezeigt, warum er da eigentlich da hinten gesetzt sein muss. Der muss auch jetzt, weil wir sowieso niemand besseren auf LV haben, auch wenn das vielleicht nicht seine angestammte Position ist, aber der kann das beeindruckend spielen, der muss da spielen. Ja. Der hat eine Geschwindigkeit. Er hat ja auch im Grunde genommen unseren Siegtreffer in der, weiß nicht mehr, wann war es, in der 20. Minute, glaube ich, hat er ja eingeleitet. Darüber, dass er den Ball hinten bekommen hat, angesprochene kurze Körpertäuschung, einen Langpass gespielt auf Winkler und geil auch, er sprintet Winkler, nachdem er den Pass abgegeben hat, sprintet er ihm hinterher, ne? Rennt durchs ganze Mittelfeld und bietet natürlich sich selber vorne auch an. Er hat den Pass dann natürlich nicht gekriegt, ne? Weil er dann ging dann auf Schuler, der ist, kommen wir gleich noch zu. Aber geil auch, dass er versucht hat, von hinten diese Situation mit anzuschieben, über zwei Ketten rübergerannt ist, da massive Löcher dann hinten bei den Lauterern reingerissen hat. Und dieses Tor einfach von ihm ausging, ist so. Der Pass oder die Flanke von Winkler war auch sehr, sehr geil. Und das Tor von Schuler war ja eigentlich sensationell. Der sieht schon, dass er ein Gegenspieler, ich weiß nicht mehr, wie er hieß.
Ja, Moment, wir waren noch bei der Defensive.
Ja, gut,
lass uns doch einmal thematisch irgendwie, einmal in 800, wie viele Folge ist das jetzt eigentlich?
Ja, das ist die 55.
Ja, das hast du gar nicht gesagt.
Doch, am Anfang.
Nein, hast du nicht.
Na gut, also die 55.
So, lass uns einmal in 55 Folgen beim Thema bleiben. Wir waren bei der Defensive.
Ja, du hast absolut recht.
Also Ernst wurde vom Kicker zum Spieler des Spiels ernannt, gehe ich mit.
Kann ich
auch noch mitgehen, war ja. Kolbe echt der Beste. Und das hat er auch in Ulm schon immer gemacht. Der ist auch immer vorne aufgetaucht. Da hat er ja links in der Dreierkette gespielt.
Ja.
Also, das ist sensationell. Man sieht aber auch halt, ne, der Unterschied, Kabovnik hat zum Beispiel nur die Hälfte der Zweikämpfe gewonnen und nur die Hälfte aller Pässe ist angekommen. Während bei Kolbe dann die Werte bewegen sich eher so bei Pässen bei 80% und bei Zweikämpfen bei 2/3.
Mhm.
Also, so. Wie fandest du denn Toni Leistner?
Du versuchst mich in eine Falle zu locken, ich merke das genau.
Nein, ich doch nicht.
Als hätten wir diese Woche nicht schon genug Bashing erfahren. Aber gut, ich werde meinen Fuß wieder in diese Bärenfalle, die du da aufgedreht hast, werde ich wieder reinhalten und werde sagen, ich fand Toni Leistner gut. So, erstmal vorneweg. Toni Leistner hat wieder ein sehr, sehr gutes, überdurchschnittliches Spiel für seine Verhältnisse gemacht. Defensiv war er bei 100%. Da beißt die Maus keinen Faden ab, wie man so schön sagt. Hat seine Glatze überall reingehalten, wo der Ball kam. Hat gegrätscht wie ein ganz großer. Er hat wirklich, wenn du so von oben drauf guckst als Fan, kannst du wirklich sagen, war ein Monsterspiel von ihm. Absolut. Ich bleibe aber dabei, dass er wenig für die Offensive tut. Auch in diesem Spiel hat er sehr wenig für die Offensive getan. Er hat halt jetzt das wirkliche Glück, dass wir mittlerweile jemanden wie Seguin jetzt auch davor haben, der sich nochmal ganz anders anbieten kann als auch Diego Demme, weil der viel laufstärker ist in meinen Augen als Diego Demme. Weil der sich nochmal anders aufdrehen kann, der unterstützt Leistner da sehr häufig. Weil Leistner um sich rum eben auch Marton Dardai, auch ein sehr geiles Spiel, ein bisschen under the radar, aber auch für die Offensive sehr gut mitgearbeitet hat, hat sich meistens an die Hacken von Kolbe gehängt und dann standen sie eigentlich relativ zeitgleich schon vor der ersten Pressinglinie, hat mir sehr gut gefallen. Auch das Ganze, man sagt immer Dreieck im Fußball, dass sie da immer aufgezogen haben. Aber eigentlich war es ein Viereck. Du hast halt Dardai gehabt, du hast Kolbe gehabt und die haben dann zusammen mit Seguin, der dann schnelle Bälle weiter auf Winkler gegeben hat. Das haben die sehr geil über die linke Seite gespielt. Die linke Seite war in meinen Augen, ne, zweite Liga, nahe an der Perfektion, haben sie sehr geil gespielt. Toni Leistner stinkt da halt einfach offensiv so ein bisschen ab. Und ich finde auch die Grätschen auch geil. Das sieht super aus, wenn er sich da reinwirft. Und natürlich, er hat hinten raus auch, hatten wir auch im OFC-Chat dann hin, schrieb Alex, liebe Grüße, ich weiß, du hörst das eh nicht, bist einer von den wenigen, die das nicht hören. Aber ja, er schrieb Toni Leistner, bester Mann. Aber nach vorne ist mir das einfach zu wenig bei ihm. Und ich.
Aber ist auch gar nicht seine Aufgabe.
Ist auch nicht seine Aufgabe, hast du absolut recht. Ich gehe halt irgendwie immer nur davon aus, wie es noch besser sein könnte. Und nochmal, es ist doch überhaupt kein Toni Leistner-Bashing zu sagen, ey, er grätscht, er antizipiert, er hat Erfahrung, er reißt die Jungs mit, er hat ein Herz wie ein Löwe, er sieht aus wie ein Boxer, er macht alles.
Zum Löwen kommen wir noch. Das ist kein Löwe, das ist eine eiskalte Maschine, ja. Der Mann. Das genau. Ist wieder Terminator.
Es geht mir doch immer nur darum, nochmal auf das ganze Bashing diese Woche, es geht mir wirklich nur darum zu sagen, man muss dennoch, Toni Leistner geht jetzt hart auf die 40 zu, man muss trotzdem gucken, ob man diese Position irgendwann zur neuen Saison durch jemanden ersetzen kann, der dieses Herz, dieses Kämpferherz, diese vielleicht auch noch nicht die Erfahrung, aber zumindest die Antizipationsgabe besitzt, Toni Leistner abzulösen, das alles aber so zu machen, was Toni auch alles positiv macht und zusätzlich obendrauf noch ein bisschen mehr für die Spieleinleitung zu geben. Das ist doch alles, was ich sage. Mehr sage ich ja gar nicht. Ansonsten
der ist so alt Spiel wie ich.
Ja, du alter Zausel.
Du Arschloch.
Nein, wie gesagt, ich fand's auch. Das will ich noch kurz anschließen und dann höre ich auch auf. Das war geil, wie er uns hinten raus das 1 zu 0 gerettet hat, weil er denn als Ernst überspielt war oder den Ball über sich rüber gekriegt hat, wie Toni dann auf der Linie mit einem Hechtsprung die Glatze dann nochmal hinhält und wieder den Ball da von kurz vor der Linie rausköpft. Das ist geil, absolut richtig gut gemacht, aber Spieler des Spiels ist er für mich dann trotzdem nicht.
Ist er ja auch nicht.
So, genau. Nicht mehr
und weniger. Ernst.
Ja.
Da widerspreche ich dir einfach mal. Er hat eine ganz klar definierte Aufgabe. Das ist hinten alles rausputzen, was geht, und das macht er gut und fertig. Also, ja, klar, du kannst immer besser, immer hier, aber er macht das, was er soll, und das macht er gut. normalerweise. Paul Seguin, ja, ich würde sagen, der ist mittlerweile angekommen bei uns.
Absolut, ja.
Der hat 12,5 Kilometer ist er gelaufen.
Für einen Sechser ziemlich gut.
Bei Topspeed 30 km/h. Mhm. Also, ja, die Werte sind auch ansonsten, ne, angekommene Pässe 80%, Zweikämpfe 70%. Ich weiß nicht, wir erzählen ja immer alle, dass Demme so ein super Balleroberer wäre, mhm, was ich noch nie gesehen habe. Ja, nochmal schöne Grüße an Andreas, du empfiehlst mir immer, ich soll mit Demme mal nur ein Spiel lang nur Demme angucken, wegen seinen Pässen, bla. Hast du recht, aber das ist kein Balleroberer. Da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Ist er nicht. Paul Seguin macht das besser. Der ist, also für mich ist der, oder andersrum, für mich ist die Doppel-6 tatsächlich zu Recht besetzt mit Seguin und Eichhorn, weil ich sie beide besser als Demme finde. Mhm. Weil Seguin kann das, was Demme kann, diese Pässe. Aber er hat halt noch zusätzlich Körperlichkeit, der kann noch so ein bisschen Defensive kann er noch mit reinbringen. Ja. Das ist jetzt auch nicht so, das ist so ein richtiger Ausputzer, wie ich mir wünschen würde, aber es geht. Und ja gut, Kenny Eichhorn kann man natürlich wieder nicht sagen, der ist 16. Also klar, das ist alles nicht perfekt, was der macht, aber für einen 16-Jährigen, meine Fresse, wo waren wir mit 16?
Ja.
Er hat jetzt auch seine fünfte gelbe Karte sich abgeholt. Das heißt, er darf im nächsten Spiel draußen sitzen. Mhm. Aber es zeigt ja nur, dass er Einsatz hat. Zeigt Einsatz und sein Timing ist halt noch nicht perfekt. Deshalb die ganzen gelben Karten. Aber es ist nicht so, dass er unfair spielen würde, dass er irgendwie auch nur einmal in die Nähe von Rot gekommen wäre. Es ist einfach, ihm fehlt die Erfahrung für diese Zweikämpfe und für das Timing. Das ist alles.
Absolut, also, aber ich erwarte von einem Sechser auch, dass er eben auch mal dazwischen haut.
Natürlich, ja klar.
Eben, und eben auch mal die eine oder andere Karte sammelt. Also ich finde schon, dass jetzt ein Sechser irgendwie, der jetzt im 11. Spiel die fünfte gelbe Karte hat, da würde ich halt auch sagen, der Mann ist in der Liga angekommen, finde ich.
Ja, aber nicht, weil er so eine harte Zweikampfführung hat oder sowas, sondern es ist einfach noch, ne, so ein bisschen überengagiert und fehlt halt noch die Erfahrung. Ist alles in Ordnung. Wir haben ja Demme, der kann ihn halt, ersetzen. Und ja, da machen wir überhaupt keine Sorgen. Aber wie gesagt, Paul Seguin ist angekommen bei uns. Das finde ich sehr schön. Und Kenny Eichhorn, der wird eigentlich immer nur besser.
Ja.
Und ob das jetzt der nächste, ich weiß gar nicht, als wen sie ihn jetzt, mit wem sie mich schon wieder vergleichen, weiß ich nicht. Aber lasst dem Jungen seine Zeit. Und Kenny Eichhorn ist Kenny Eichhorn und Kenneth Eichhorn. Es ist Kenneth Eichhorn und nicht irgendwie der nächste so und so.
Was glaubst du, um das mal einzuschieben, die Frage hätte ich dir nachher noch gestellt, aber glaubst du, dass er nach der Saison weg ist, egal was kommt?
Nein, nein, nein. Ich glaube, dass vor allem Masa, aber auch Scherhan oder jetzt Winkler und Marton gezeigt haben, dass sich das lohnt, dass du einfach mal noch ein Jahr ranhängst, als Stamm in der zweiten Liga, bevor du dich irgendwie beim großen oder Benche genauso, bevor du dich bei irgendeinem großen, Anführungszeichen, großen Erstliga-Club auf die Bank setzt.
Ja.
Weil in dem Alter, du brauchst einfach Spielzeit. Du brauchst Spielzeit, 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 Spielzeit. Da bringt dir das ganze Training mit irgendwelchen Superstars nichts. Du musst spielen.
Ja.
Und das haben sie jetzt gerade bei Masa gesehen. Dem hat das extrem, extrem gut getan, dass der einfach nochmal gesagt hat, ich bleib nochmal ein Jahr hier. Und ich glaube auch, der ist jetzt 16, also wenn er da nicht an so einen ganz beschissenen Berater geraten ist, dann denke ich auch, dass er noch so zwei Jährchen bei uns bleibt.
Hast du irgendwas mal irgendwo gehört oder gelesen? Hat der eine Ausstiegsklausel oder können wir mit dem, ich sag mal, richtig Asche machen, wenn der dann irgendwann geht?
Nee, gelesen habe ich es nicht. Ich weiß, dass die meisten Berater mittlerweile versuchen, eine Ausstiegsklausel unterzukriegen. Mhm. Ich weiß, dass es auch Vereine gibt, die grundsätzlich sagen, sowas machen wir nicht. Punkt, aus, Ende.
Mhm.
Ich würde mir sehr wünschen, wenn Hertha dazugehören würde. Tun wir aber meines Wissens nach nicht.
Mhm.
Ob er eine Ausstiegsklausel hat oder nicht, weiß ich also nicht. Aber ja, also mit 16, ich glaube, der ist noch nicht mal mit der Schule fertig, oder?
Nee, glaube ich auch nicht. Also die Frage ist natürlich auch,
Der geht doch bestimmt hier auf das
Sport in der Nacht.
Sag schnell, auf, Genau, und macht dann noch Abi und so weiter. Also ja. Mit 16, der wird nicht direkt von zu Hause ausziehen. Also, ich glaube, an dem haben wir noch so 2 Jährchen ja. Unsere Freude und dann müssen wir mal gucken.
Ja, hoffentlich. Also ich weiß nicht, bei Maser, der ja im Übrigen auch gerade bei Leverkusen richtig auftritt, ne? Ich weiß nicht, ob du die 2 Tore jetzt auch wieder geschossen, ne? Ist ja jetzt auch, ist auch krass, ne? Unsere ehemaligen Spieler, gerade Tabakovic, Fluppe, ne? Auch bei Gladbach richtig der Goalgetter geworden und auch, ja, mein alter Freund Barry Scherndt, der fängt jetzt auch an zu knipsen in Freiburg, ne? Das ist unglaublich eigentlich.
Ja, aber wären die jetzt nicht im Sommer gegangen, sondern ja früher,
ja.
Dann garantiere ich dir, Achtung, Andreas, jetzt sind wir nicht bei Geschlechtsklitterung, sondern bei alternativer Geschichte, garantiere ich dir, dann würden sie nur auf der Bank sitzen. Weil sie dann nicht diese Erfahrung, die sie bei uns gesammelt haben, nicht im Petto hätten und sich dann auch nicht durchsetzen könnten. Weil die können sich ja jetzt nur durchsetzen, weil sie halt in ihrem jungen Alter nicht nur das Talent, nicht nur die Fähigkeiten, sondern halt auch die Erfahrung aus, ich weiß nicht, 2 Saisons, 2. Liga haben.
Ja. Zurück zu unserer Doppel-6. Eichhorn Seguin, du sagtest ja schon, dass dir das sehr gut gefallen hat. Wir werden ja aufgrund der 5. Karte beim nächsten Spiel nach der Länderspielpause werden wir denn ja sicherlich Demme und Seguin auf der Doppel-6 sehen. Und dann haben wir eigentlich den direkten Vergleich, ne? Ob das mit Kenneth besser passt oder ob es halt mit Diego.
Ja, die haben das ja neulich gar nicht so schlecht gemacht, ne? Aber es ist, wie gesagt, ich sehe im Moment Seguin vor Demme.
Ja, ich auch.
Und Eichhorn würde ich grundsätzlich spielen lassen. Ja. Punkt aus Ende, deshalb.
Also bei Seguin muss ich mal ganz ehrlich sagen, ich erkenne schon jetzt, warum Leitl so lange auf den gewartet hat und den auch immer angeführt hat. Sein Paul, wenn der fit ist, dann sieht das hier nochmal ganz anders aus. Der ordnet das ja wirklich ziemlich geil da, ne? Strategisch. Ja,
wie gesagt, das ist, was sie immer erzählen über Demme, dass der so, ja, wie gesagt, Seguin kann das auch alles. Ich glaube, die nehmen sich da nicht viel, aber er ist halt physischer. Meiner Meinung nach.
Ja, glaube ich auch. Also physischer definitiv. Laufbereiter auch im Grunde genommen. Also will nicht sagen, dass Demme super wenig läuft, aber er muss einfach aufgrund seiner Körpergröße einfach mehr Schritte machen, um die gleiche Enddistanz hinten raus zu haben.
Ja, das schließe ich bei mir in physisch mit ein. Also Demme verlässt sich eher auf sein Passspiel als auf alles andere und Seguin macht dann halt einen Schritt mehr.
Ja. Wie fandst du die rechte Seite? Ich sagte ja schon, die linke Seite hat mir extrem gut gefallen. Das war schon nah an Perfektion. Rechte Seite, Karbovnik davor, Rehse. Wie fandst du?
Überraschenderweise, die haben mal die Seiten getauscht, Also, ja, man sieht, also Karbovnik hatten wir ja schon, man sieht, dass Rehse. Also, das, was er kann, das ist noch da. Er kann es jetzt aber nicht abrufen. Normalerweise war es ja immer so, er kriegt den Ball und dann läuft er und nach 15 Metern merken dann die anderen erst, dass er überhaupt losgelaufen ist.
Ja.
Und jetzt ist so, verheddelt sich dann immer, also die Sprintstärke ist irgendwie nicht da. Dann verändert er sich in irgendwelchen Zweikämpfen, die nicht sein müssen. Er spielt jetzt wieder etwas mannschaftsdienlicher in diesem Spiel. Ja, das, was ich in den letzten Folgen kritisiert habe, dass es so ein bisschen Ego-Show ist, das war jetzt nicht so, aber man merkt, es fehlt einfach die Leichtigkeit. Das sieht alles sehr verkopft aus.
Ja.
Als ob er, also ich glaube, er macht sich da auch selber ganz viel Druck, dass er der Meinung ist, er muss das jetzt hinbekommen. Dann kriegt er natürlich Druck von den Medien, weil ist ja der Superstar, war da nicht was mit Stadtgott oder irgend so ein Schwachsinn? dann ganz viele Fans, die dann der Meinung sind, ach ja, das ist ja der, also nicht nur von unserem Verein, sondern auch von anderen Vereinen, das wäre ja der absolute Superstar. Und dann ist er auch noch Kapitän und soll die ganze Chose führen. Ich glaube, das ist einfach zu viel für ihn. Einfach zu viel Druck von allen Seiten.
Glaube ich auch. Haben wir letzte Folge schon drüber gesprochen. Ich sehe da auch möglicherweise nach dem Sommerinterview, das er RTL gegeben hatte, zusammen mit seiner Frau oder Freundin oder was, sind die Verlobten. Verheiratet? Verlobten, danke.
Verlobt.
Ist da sicherlich noch eine weitere Seite, die sehr an ihm zerrt. Von hier aus, ne, als alter Paartherapeut, der ich nebenberuflich ja sicherlich auch bin. muss ich sagen. Hm? Naja. Wie hat dir denn Cuisance, dein alter Franzose,
gefallen? Also in dieser 3-Heimspielwoche habe ich, du hast auf den Sack gekriegt für Leisner, ich habe auch von allen Seiten auf den Sack gekriegt wegen Cuisance. Hm. Guckt's euch an! Das war schon wieder nichts! Alter, dieser Vogel, ein Wert, wo ist er? Er hat 13 Zweikämpfe geführt. Wie viele davon hat er gewonnen?
Rat mal. Ich hab's nicht gelesen, aber ich würde sagen, wenn du schon so fragst, wahrscheinlich 3.
Prozent?
Na, dann sage ich 27%.
Ja, halbier das mal. 50%.
Oh, das ist aber hart.
Er hat 15% seiner Zweikämpfe gewonnen. Weil es schon wieder, er will dann schon wieder hier, als ob er Messi wäre. Also das ist das, was ich immer kritisiere. Er könnte es, wenn er sich selber so ein bisschen zurücknimmt, ein bisschen mannschaftsdienlicher spielt. So, aber er macht dann schon wieder, meine Fresse, Alter. Der regt mich schon wieder auf.
Also was ich so gesehen habe, aus meiner Sicht heraus, und wie gesagt, die war jetzt nicht die günstigste, aber ich fand Cuisance, ich fand ihn jetzt nicht sonderlich auffällig, aber was ich gesehen habe, ist, dass er vor allem über
Also Laufleistung war völlig in Ordnung. Einsatz, ja, hat sich viel bewegt, das Passspiel auch, aber es ist dann so, ich bin toll und deshalb mache ich das jetzt so. Anstatt einfach, ja.
Ich fand, dass Cuisance war für mich sehr augenscheinlich, dass er vor allem die Anbindung von ihm an Winkler und Kolbe war deutlich besser als auf seiner anderen Seite, auf der er eigentlich deutlich heimischer ist, mit Rehse zusammen. Da habe ich sehr wenig wirkliche Initialpässe gesehen. Da war irgendwie, weiß ich nicht, als ob sie eben im wahrsten Sinne des Wortes unterschiedliche Sprachen sprechen. Aber er hat mir im Zusammenspiel mit seinen Kollegen auf der linken Seite deutlich besser gefallen. Er hat ja die eine oder andere wirklich, den wirklich guten Pass gespielt. Und was ich auch sehr, sehr geil an ihm fand, war, dass er tatsächlich mal mit dem Kopf aufs Tor geballert hat. Zweite Halbzeit irgendwann. Frag mich jetzt nicht mehr wann, aber ich habe deinen Kopfball von ihm gesehen, der auch richtig gefährlich war.
Ja, Kopfballspiel kann er tatsächlich überraschenderweise. Mhm. Zeigt er selten, aber wenn, dann sind das meistens ziemlich gute Kopfbälle.
Ja.
Ja, Cuisance und Reza haben so beide dasselbe Problem, sie wollen es immer selber lösen.
Ja.
Weil sie wissen, sie sind technisch besser als die meisten anderen Spieler in der zweiten Liga, deshalb wollen sie es dann immer selber machen. Das ist das, was mich so, wo du bei Reza merkst, der Druck ist zu viel und er macht sich dann auch selber Druck und wegen diesem Druck ist er der Meinung, er muss es selber machen.
Ja.
Ist bei Cuisance, der hat keinen Druck. Der meint einfach, er könnte es selber besser. Und,
Ich glaube, dass die sich gegenseitig so ein bisschen auscanceln. Also wir haben auch letzte Woche darüber gesprochen. Ich hab immer schon den Eindruck, dass die so einen inneren Zweikampf führen. Der eine versucht irgendwie noch geiler zu sein als der andere. Und das ist nicht so ein sich gegenseitig irgendwie kreativ befruchtend, sondern eher so die...
Beides Ego-Show.
Ja, es ist so ein Zweikampf irgendwie. Ne? Der eine macht irgendeine Szene, die erstmal geil aussieht, aber am Ende zu nichts führt und dann muss der andere noch einen draufpacken. Und irgendwie müssen sie ein bisschen mehr zusammenfinden. Letzte Woche meinte ich noch so, Cuisance Aufschwung spielerischer Natur liegt vielleicht auch daran, dass er aufgehört hat eigentlich, die Flaws oder die Unzulänglichkeiten von Reze so ein bisschen ausgleichen zu wollen. Aber in diesem Spiel, ey, die sprechen definitiv nicht die gleiche fußballerische und auch vor allem nicht die gleiche strategische Sprache. Da werden teilweise, die Laufwege zwischen beiden harmonieren überhaupt nicht. Ich finde, dass die teilweise, egal wer auf wen passt, ne, es ist fast immer, also zu 70% läuft der Spieler, der angepasst werden soll, egal wer das von beiden ist, läuft exakt in die falsche Richtung. Im Gegensatz dazu, wo der Passgeber eben hinspielen will. Das funktioniert irgendwie gar nicht, was ich komisch finde. Weil eigentlich haben die bringen beide so viele Skills mit und müssten das, also ich weiß nicht, was ist das? Das ist eine kommunikative Geschichte zwischen den beiden.
Das ist doch das, was ich sage.
Ja.
Wenn du der Überzeugung bist, du kannst es sowieso besser als der andere,
ja.
Dann sprichst du dich auch nicht ab. Dann machst du das so, wie du das für richtig hältst. Und wenn der andere das dann nicht genauso macht, dann ist es ein Idiot.
Ja.
das kennt jeder aus dem Leben. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das so die, ne, aber das sind beides große Egos und sind beide überzeugt davon, dass sie definitiv der beste Spieler der Mannschaft sind. Mhm. Und ja, also wie gesagt, in der Heimspielwoche war Cuisance gut. Da habe ich ihn dann auch tatsächlich mehrfach nicht negativ besprochen. Mhm. Aber jetzt, der regt mich so auf, Alter. Der regt mich so auf.
Was hat ein Cuisance für eine Note beim Kicker gekriegt?
3,5. The same as Reese und Garbovnik.
Okay. Ja, aber dieses Dreieck finde ich auch. Also vor allem in der ersten Halbzeit fand ich wirklich, dass Garbovnik viel zu wenig offensiv gemacht hat, habe ich vorhin schon gesagt. So. Aber in der zweiten Halbzeit ist das deutlich besser von ihm geworden. Ich fand, dass er sehr viel rausgeschoben hat, dass er sehr viel die Linie auch runtergegangen ist. In der zweiten Halbzeit muss ich schon sagen, dass ich Garbovnik wirklich gut fand. Ich will nicht sagen, dass er auf der rechten Seite besser war noch als Reese, der natürlich eine andere Position war, weiter vorne. Aber er hat ihn deutlich mehr supported von hinten. Und das fand ich schon gut. Wenn der immer jetzt auf der rechten Seite, weil darauf wird es vermutlich hinauslaufen, ne? Weil ich glaube schon, dass Leitl Kolbe auf links lässt und dann Garbovnik, weil er eben spielstark ist, auf rechts behält, weil Garbovnik kommt schon, finde ich, mehr über seine Offensivqualitäten, die er jetzt in dem Spiel nur in der zweiten, aber wenn er die zweite Halbzeit so umswitcht, dass er das als Standard-Halbzeit hat, dann glaube ich, ist der ziemlich gut auf rechts, glaube ich schon.
Meinst du nicht, dass er Gechter wieder auf rechts setzt?
Ja, klar, sobald er wieder gesund ist, weil, also dann wahrscheinlich schon. Aber wenn du einen richtigen Rechtsverteidiger haben willst, meine Meinung kennst du dazu zu Gechter, wo der eigentlich spielen sollte. Und wer sonst auf der Bank sitzen sollte. Und dann, glaube ich, könntest du schon Garbovnik auf rechts dann bringen. Oder eben Eitschberger, ne? Aber
im Moment. Also ich verstehe nicht, wie du dich immer so ungerechtfertigt in diesen Hass auf einen einzelnen Spieler hineinsteigern kannst. Das ist mir völlig unverständlich.
Ich sitze da in so einem Whirlpool und suche 94 Minuten lang nach Gründen. Das passiert dann so. Nein, aber ich fand Garbovnik war gut. Ich glaube, der wäre in der zweiten Halbzeit auch deutlich besser gewesen, wenn die anderen beiden, über die wir gerade philosophiert, will ich es nicht nennen, gesabbelt
haben. Hat und Paterchen, ja.
Ja, dann glaube ich, hätte Garbovnik noch viel mehr für die Offensive tun können, weil das war dann auch so. Der wollte dann öfter mal, ne, wollte so Ausbrüche starten, habe ihn da zweimal gesehen, irgendwie, wie er dann an Reese vorbeirennt, aber Reese sieht ihn dann nicht, will ihn nicht sehen, keine Ahnung, weiß ich nicht, irgendwie.
Also jetzt müssen wir uns tatsächlich langsam so ein bisschen beeilen, weil ich muss heute Abend noch, also wir haben es jetzt 19:54 ja, okay. Ja. Um 22 Uhr muss ich, schöne Grüße an alle da draußen, die auch Schicht haben, tatsächlich auf Arbeit sein.
Ja.
Ich habe nämlich Nachtschicht. Deshalb jetzt, wir haben noch eine Position auf dem Feld und dann haben wir noch die Einwechslung.
Ja, Schuler.
So, richtig, da wurde ich auch schon wieder, da haben wir auch schon wieder Lack gekriegt, was wir denn jetzt zu Schuler sagen würden. wir haben nie gesagt, dass der schlecht ist. Wir haben nur gesagt, dass wir vermuten, dass Gröning das größere Potenzial hat. Wenn jetzt Schuler explodiert und seine Laufwege auch macht, was er getan hat, und der hat nämlich, wie viel hat er gelaufen? Naja, 7,5 Kilometer. Das geht, aber mit 31 km/h. Also sprinten kann er. Wenn Schuler da jetzt seine Tore macht, da wird sich von uns keiner drüber beschweren, nicht. Warum sollten wir? Also gut, Gröning ist immer noch besser, also da wird mich keiner von abbringen, aber soll Schuler seine Türchen machen? Ist doch alles gut.
Zu Schuler will ich auch noch mal das eine anführen. Das ist schon Wochen her, ne? Aber Anfang der Saison wurde sich ja auch in der Bubble eigentlich die ganze Zeit über Schuler aufgeregt, auch letzte Saison, wo er eigentlich relativ häufig nicht gespielt hat, weil er verletzt war. Und dann habe ich irgendwann in diesem Podcast auch schon mal gesagt, dass ich Schuler grundsätzlich einen sehr, sehr guten Stürmer finde, der hier völlig underrated ist, weil er auch gar nicht so eingesetzt wird, wie er eigentlich werden sollte. Und da habe ich wortwörtlich gesagt, dass ich glaube, wenn der öfter oder wenn der mehr Spielzeit kriegt und vor allem fit ist, wirklich fit ist, was er letzte Saison nicht war, lange Zeit nicht war, dass wir an dem noch sehr viel Freude haben werden. Ich weiß nicht, welche Folge es war, aber könnt ihr ja mal zurückspulen. Von daher fresse genau, ich auch da gar nichts.
Durchsucht mal irgendwie 54
Hört Folgen mal die, danach. Genau.
Ihr werdet sie schon finden. Und ich gehe sowieso davon aus, dass das Ganze hält nur bis Kovnatski wieder da ist, weil ja. Ich glaube, Leitl sieht den tatsächlich vor Schuler und vor Gröning.
Ja, das wird auch das, so sein, definitiv.
Das Gröning, also wir hatten ja drei Wechselfenster. Gröning kam dann in der 62. für Schuler. Ja, man muss sagen, in dem Spiel war dann auch nicht gut, muss man leider sagen.
Gröning,
ja.
Ja.
Also Schuler war gut, der hat sein Tor gemacht, auch wenn er nur irgendwie zwei Torschüsse hatte am Ende. Mhm. Aber einen hat er reingemacht.
Mhm.
Gröning war dann tatsächlich nicht gut, als er reinkam, die letzte halbe Stunde.
Was ich aber geil fand an Gröning, was wir kurz anführen irgendwann, ich kann mich an eine Szene erinnern, wo dieser große, aufgeschossene Verteidiger von Lautern, der hieß irgendwie Janfi oder sowas.
Janfi, ja.
Genau, wie der in so einem Zweikampf Gröning fast das Trikot vom Leib reißt und dann wirklich um die dunkelgelbe Karte bettelt und Gröning ihn nur so anguckt so und die Hände so auseinander macht, so, ey, was machst du denn da? Was soll das denn? Und dann gar nicht aggro geworden ist, sondern die einfach nur so freundschaftlich so angefragt hat, so, was soll denn das? Das fand ich eine sehr geile menschliche Reaktion von ihm. Da merkst du auch, dass der kein Arsch ist, der Typ, ne? Der war, nee, ich fand ihn im Spiel erst ein bisschen unauffällig, gut, aber er hat halt auch, er kam ja eben wieder, meinte schon sehr spät, aber ja. Er hat halt andere Momente, in denen er großartig ist. Und wer sagt ja, das auch letzte Woche also, schon, die wechseln sich so ab. Mal ist es der, dann ist es wieder der andere.
Ja, also wie gesagt, er hatte jetzt eine halbe Stunde, um sich zu zeigen. Es war, also nicht gut heißt ja nicht schlecht, sondern es war halt nicht gut.
Ja.
So. Also es war irgendwo zwischen unglücklich und keine Anbindung ans Spiel.
Ja.
Zeitgleich mit Gröning kam Diego für Eichhorn. Wie fandest du den?
Nichts
gesehen. Hast du ja nicht mehr mitgekriegt, ne? Ja, genau. Das war mir klar.
Ja.
Also, weil er nicht mitgespielt hat oder weil du besoffen warst?
Er ist eine Mischung aus beiden. Er hat mich auch durch den Brausebrand heraus irgendwie nicht mehr erreicht über seine Spielweise. Ich fand ihn relativ langweilig. Nicht langsam, sondern langweilig. Da kam nicht mehr so viel. Hat jetzt auch nichts anbrennen lassen, aber es war so eine 0815-Nummer auf der 6.
Ja, so wie immer, ne? Also, genau. Für mich persönlich so wie immer. Deshalb finde ich tatsächlich Eichhorn Seguin besser, weil Demme ist für mich so, ne, ja, und die Pässe, die er spielt, ja, trotzdem, dann kann er halt Pässe spielen. Das ist wie du sagst, Leisner, ja, der kann kämpfen, aber ansonsten kommt da nichts weiter. Mhm. Ist ja genauso wie bei Demme, der kann halt seine Pässchen spielen und ansonsten kommt es nichts weiter. Also, ja.
Demme ist nach hinten zu langsam, sage ich nochmal, der ist zu laufschwach, da ist Seguin ein ganz anderes Kaliber.
82. Krattenmacher für Winkler. Auch unauffällig. Man weiß, wir sind große Krattenmacher-Fans. Ich habe jetzt von ihm da tatsächlich nicht großartig was gesehen. Also,
Der ist auch so jung, der braucht wahrscheinlich auch ein bisschen länger als 8 Minuten bis zum Ende, um noch
irgendwas zu zeigen. Ja, der hatte 4 Ballkontakte.
Ja.
Also, so kannst du nichts zu sagen.
Ja.
Dann, auch in der 82. Geht raus, Michael Kabownik. Und dafür kommt
Deowaiso Seevolk.
Genau, unser Löwe, unser Bär.
Endlich da wieder ist er da. Wieder.
Endlich da wieder. Ist er wieder. Der hat in den 8 Minuten hat er es, nee, 9 Minuten, ich glaube irgendwie eine Minute Nachspielzeit, hat er es natürlich wieder geschafft, sich eine gelbe Karte abzuholen. Aber das ist Deo, der daftet, ja. Was der gespielt hat, war auch völlig in Ordnung, wenn man sich anguckt, ja, irgendwie 10 Ballkontakte und 4 Pässe gespielt, 4 davon angekommen. Von 4 Zweikämpfen 2 gewonnen. Also es ist dafür, dass er jetzt endlich wieder da ist, das war das Wichtige. Der hat das Spiel jetzt nicht großartig beeinflusst, ne, aber er ist wieder da.
Er hat aber, und das haben andere für Toni Leisner ja auch in Anspruch genommen, der dann quasi die 3 Punkte gerettet hat, ne, genauso wurde es er ja auch erzählt, sage ich das über Seevolk, der ja, wie du ja gerade schon sagtest, von der 82. bis zur, wie lange ging das Spiel, 95. Minute gespielt hat, also nicht lange und trotzdem in einer Schlüsselszene war diese gelbe Karte, die er sich abgeholt hat, ne, die war existenziell, weil er damit nämlich einen astreinen Konter unterbunden hat. Klar, führte dann zu einem nämlich zu einem Freistoß aus, glaube ich, 20 Metern. Wie heißt der kleine abgebrochene Giftzwerg, den Lautern eingewechselt hat, der bei denen der Spielmacher eigentlich ist? Marlon irgendwas. Marlon Ritter.
Ja, oh, so, hast du es auf Sky geguckt?
Ja.
Also ich glaube, es vergingen keine 3 Minuten, ohne dass der Kommentator Marlon Ritter gesagt hat.
Deshalb weiß ich noch, dass er Marlon heißt.
In den. Ja. Alter, der ist so genau. verknallt in den. Oh, und dann auch irgendwie MR7. So, was willst du?
Genau.
Ja, MR7, Marlon Ritter von Kaiserslautern. Ja, ja,
genau.
Alter Schwede.
Gruselig. Aber dennoch ist es so, dass Seevolk uns da schlussendlich auch den Arsch gerettet hat. Weil wenn er diese gelbe Karte nicht zieht, dann ballern die da das 1:1 Kaiserslautern. Ist faktisch so. Und deshalb Props an den Löwen. Geile. Stimmt,
das war die Situation, Minuten, die wo wir noch so kurz die Angst hatten, dass er letzter Mann war und dass es rot gibt.
Genau,
aber,
genau. Und da bindet das Ding. Und da möchte ich mal in der Szene, weil da hat er ja faktisch eigentlich schon Sechser gespielt, da möchte ich dann eben mal Diego Demme sehen, wie der in der Szene überhaupt noch an den Gegenspieler kommen soll, weil er das lauftechnisch dann nicht schafft. Aber der Löwe,
also ich habe öfters schon Dejo für die Sechs gefordert. Da habe ich auch schon wieder Lack gekriegt, von wegen, ich hätte ja keine Ahnung von Fußball. Ist mir egal, ich will den trotzdem auf der Sechs.
Ich finde, du kannst, und ich fand das am Anfang auch ein bisschen waghalsig, deine These da. Ich muss aber sagen, mit diesem Paul Seguin, den wir da jetzt haben, offenbar, ne, der spielt das so dominant auf der Sechs. Wenn dann Kenny Eichhorn eben mal ausgewechselt wird, warum soll denn dann nicht Seevolk das einfach mal zeigen, was er da kann? Er ist natürlich gnadenlos defensiv dann, sicherlich, aber das gibt ja noch viel mehr Raum für Seguin nach vorne. So, weißt du, was ich meine? Also, warum soll denn das nicht funktionieren? Könnte man sich mal.
Ja, aber stell mal vor, wir kegeln jetzt Lautern aus dem Pokal und kriegen dann Dortmund oder sowas.
Ja.
Willst du damit Dämme im Mittelfeld?
Ja, natürlich nicht. Dann brauchst du laufstarke Spieler, weil Dortmund, die sind so schnell auf den Beinen. Das ist so wie Leverkusen. Das ist Hochgeschwindigkeitsfußball, den die da an den Tag legen. Natürlich musst du da musst du die schnellsten Jungs, die du hast, musst du da aufs Feld kriegen.
So.
Absolut.
Und jetzt, weil allzu viel Zeit haben wir jetzt nicht mehr, das Beste kommt immer zum Schluss, die Elite. Ja, in der 91. wurde dann Not für Elend eingewechselt. Kevin Cesar kam für Croissant.
Ja. Aber da gab es ja nie mehr so viel, glaube ich. Ne?
Der stand halt auch auf dem Feld.
Ja, das
stimmt. Was hatte er? Zwei Ballkontakte.
Ja, aber eins davon war ein Pass. Ich kann mich noch an einen Pass erinnern, der auch zu nichts geführt hat von ihm.
Aber ist angekommen.
Halblinke Position, aber nun gut. Und dann hat Ernst irgendwie am Ende nochmal einen Schuss abgewehrt, ne? Der auch irgendwie eigentlich auch nochmal. Also lass uns mal zum Fazit kommen. Ich finde. Gerade weil du ja keine Zeit mehr hast. Ich finde, dass es ein wirklich, wirklich, wirklich blitzsauberes Spiel von der Einstellung war. Und wir, glaube ich, schon 75 Minuten die klar bessere Mannschaft waren, oder nicht?
Ja, also wir haben verdient gewonnen. Ich hätte mir tatsächlich gewünscht, dass sie in der ersten Halbzeit, worüber man reden muss, ist die Chancenverwertung. Die war nicht gut. Wir hatten massenhaft Chancen.
Absolut.
Wir hätten eigentlich 3-0 gewinnen müssen.
Ja.
Punkt aus Ende, keine Diskussion. Lautern hat ein Tor, da müssen wir gleich tatsächlich noch irgendwie eine Minute über den VAR reden, hat ein Abseitstor geschossen, was dann in der Zeitlupe zu Recht aberkannt wurde. Mhm. Oder mit nach diesen Linien. Da hat sich ja Lieberknecht so schön aufgeregt, so eine Grafik hätte er zum letzten Mal auf dem Atari gesehen und diese Linien, dann wird da minutenlang so kalibriert, bis die Linie zu dem passt, was man haben will, und der vertraut diesen Linien nicht. Das war Zitat, ich vertraue diesen Linien nicht mehr. Tun wir auch nicht. VAR ist scheiße. Das war jetzt, glaube ich, mal die eine Situation in der ganzen Saison, wo er für uns entschieden hat, wo Tipico gesagt hat, okay, können sie haben.
Ja.
Wahrscheinlich drehen sie es im Pokal wieder um, ne? Retourkutsche. Ja. Aber das wäre, also früher hätte man es einfach laufen lassen, weil im Zweifel für den Angreifer, ne? Das war jetzt auch wieder maximal der halbe Fuß.
Ja.
Es ist, und dann haben sie auch wieder 300 Jahre dafür gebraucht, um diese Linie dann so hinzudrehen, dass es genau. Nee. Ja, jetzt war es für uns von Vorteil, aber das ganze Konzept, die theoretische Idee war mal gut, aber die Umsetzung ist so beschissen.
Die ist kacke. Die ist absolut kacke, aber lass uns mal noch über, also meine persönliche Szene des Spiels so, und das ist dann auch das Letzte zum Spiel. Ich weiß nicht, welche deine war, aber meine war tatsächlich, ich habe ja schon gesagt, die linke Seite hat mir extrem geil gefallen und es gab einen Angriff irgendwann kurz vor der Pause, meine ich, war das, frag mich jetzt nicht mehr die Minute, ne, aber war auch so ein Konter über Winkler und Kolbe und Schuler hat einen Kopfball gesetzt, der irgendwie abgewehrt wurde und der Ball, geht zurück aus dem Strafraum raus und auf 25 Metern ballert Kenny Eichhorn das Ding an den linken Pfosten. Mhm. Also das fand ich irgendwie die Killerszene des Spiels, weil dieses Ding kann natürlich auch reingehen. So, dann steht das 2-0, dann ist Mund abputzen, dann passiert da gar nichts mehr. Ne? Und dann kannst du schon sagen, ab zweiter Halbzeit, das war's. Aber geil fand ich, wie Eichhorn überhaupt diesen Arsch in der Hose hat, in dem Alter, aus so einer Position, da einfach mir nichts, dir nichts und auch die Technik hat, den Ball so zu verhaften und den mit so einem Schmackes an den Pfosten zu ballern. Das fand ich wirklich sensationell. Und alleine da, in dieser Szene, Sascha saß neben mir im Pool, der meinte irgendwie, alleine damit ist der bei, wenn ihr den verkauft, schon 2 Millionen mehr wert.
Ja, das liegt halt auch an seinem Alter. Der ist einfach, der macht sich keinen Kopf.
Wahnsinn.
Der macht sich keinen Kopf. Ja. Das ist so, wie sie eigentlich alle spielen sollten. Ja. Das, was bei Rehse und Cuisance das Problem ist, ist bei ihm genau nicht das Problem.
Ja.
Der macht sich keinen Kopf, der spielt einfach.
Ja.
Deshalb ist er auch so großartig.
Genau.
Meine Szene des Spiels, also ihr könnt jetzt natürlich Szene des Spiels ist der Moment, als das Internet explodierte und mein Handy fast den am Herzstillstand gestorben ist, weil es aus dem Vibrieren ja nicht mehr rauskam, als Dejo eingewechselt wurde.
Ja.
Also ich weiß nicht, da haben ungefähr 1000 Menschen haben einfach nur noch in mein Handy reingekreischt. Er ist wieder da. Was willst du mehr sagen? Der kriegt auch jedes Mal, wenn er zu Hause in der Startelf spielt, kriegt der Typ den lautesten Applaus. Lauter als alle anderen, mit Abstand.
Weil der sich immer zerreißt und weil das der Prototyp eines Publikumsliebling einfach deshalb ist, weil der nicht mit allen Wassern gewaschen ist, nicht die monströseste Technik hat, aber er hat immer Einsatz. Er gibt immer alles für den Verein, für die Kurve, für den Sieg. Und das ist, glaube ich, was wir alle gutieren. Sowas willst du halt sehen. Wenn du da 11 von hattest, würdest du vermutlich nicht jedes Spiel gewinnen. Wahrscheinlich hätten wir deutlich weniger Punkte auf dem Konto. Aber, weiß nicht, sowas bindet dich an den Verein.
Steile These. Das hast du jetzt gesagt. Ja, wir sind halt nicht so ein komischer Karnevalsverein oder so ein Studentenverein oder so ein Autohausverein oder von irgendeinem, was weiß ich, wenn wir nicht jedes Jahr Meister werden, dann haben wir schon eine Lebenskrise. Guck dich um, ja klar, wir haben auch hochgebildete Leute, aber im Grunde genommen ist der Verein wieder zurückgekommen zu seinen Arbeiterwurzeln,
würde ich behaupten,
in den letzten Jahren.
So, also,
ich denke, ihr habt alle verstanden, welche Vereine ich meine, ne? Und das ist auch nicht zu sehr aufgeladen bei uns. Ja, klar, Politik hast du immer mit drin, auch wenn's im Stadion nichts verloren hat, bla bla. Du hast dann immer Leute eher links, eher rechts, Leute ohne Bildung, Leute mit Bildung. Aber bei uns ist das ja wirklich sehr gemischt und die Leute stehen auch sehr beieinander. Und das Einzige, was sie sich alle wirklich teilen, auch bei uns im OFC, das merkst du ja bei uns im OFC öfters.
Ja.
Einzige Nenner, den Leute im Zweifelsfall wirklich haben, ist die Liebe zu diesem verdammten Kackverein.
Ja.
Und genau, wenn dann einer hinkommt und dann nicht diesen super Tiki-Taka-Fußball spielt oder nicht der eleganteste Spieler ist, den du jemals gesehen hast, sondern der sich einfach reinhaut, wegen quasi die Leidenschaft der Fans für diesen Verein auf dem Spielfeld widerspiegelt, dann kannst du den verdammten Kerl nur lieben.
Absolut.
Punkt.
Stimmt.
So.
Zum Abschluss.
Aus dem Stadion.
Ja. Zum Abschluss letzte Frage an dich, David.
Ja. Ich
habe während der Übertragung gelernt, dass Niki Kolbe in Mannheim studiert hat, und zwar Operations Research an der Hochschule. Was zum Teufel ist das?
Aber im Fernstudium, meine ich, oder?
Das weiß ich nicht. Ist das so? Egal, aber was ist es? Was macht man damit?
Das ist ein schönes neudeutsches Wort für einen Teilbereich von der BWL, meine ich. Also es ist wieder so ein quasi wir benutzen in großen Anführungszeichen, weil wir reden von BWL, Leute. Entschuldigung, also ich gönne jedem seine Bildung und jedem seinen Respekt für alle, die ihr Studium abgeschlossen haben. Aber BWL, nee. Nee. Ja, also es ist quasi, wir verwenden die Methoden und die wissenschaftlichen Methoden der BWL, um Entscheidungen zu treffen. An anderen Hochschulen heißt das Management, an jeder Feldwiesenakademie heißt das einfach BWL. Ja.
Na gut, dass er angefangen hat, Fußball zu spielen und auch Profi geworden ist, weil das sind vermutlich genau die Jobs, so wie dann auch der kaufmännische Angestellte. Das sind so die ersten Jobs, die dann von der KI irgendwann abgelöst werden. Ne? Bis 2030 fallen da 7 Millionen Jobs alleine in Deutschland also, weg.
Gab's eine McKinsey-Studie. Bevor jetzt irgendwer wieder aus seinem Loch gekrochen kommt, weil er sich da...
Also werdet lieber Außenverteidiger. Ja, genau.
Da seid ihr wenigstens nützlich für die Gesellschaft. Entschuldigung, wer BWLer sind nicht so nützlich für die Gesellschaft. Bevor jetzt irgendwer wieder aus seinem Loch gekrochen kommt, Operations Research ist geprägt durch die Zusammenarbeit von angewandter Mathematik, Wirtschaftswissenschaften und Informatik. Wichtigstes Teilgebiet ist die mathematische Optimierung. Das heißt, es BWL mit Rechnen. Es kann sein, dass es tatsächlich einen guten Anteil Mathematik. Wo sagtest du, Mannheim?
Ja.
Ja gut, Mannheim ist tatsächlich bekannt dafür, dass sie auch in der BWL sehr mathe-lastig sind.
Ja, okay. Das heißt, Niki Kolbe ist kein...
In der BWL, also, ja. Nee, das ist kein Dummer. Definitiv ja. Nicht. Ja. Aber das ist, Mannheim gilt für BWL, glaube ich, als die Elite-Uni in Deutschland.
Okay, alles klar. Gut, das heißt, er wird...
Aber es ist trotzdem nur BWL.
Ja. Kurzer Ausblick noch, bevor ich dich dann auch wirklich in deinen Schichtdienst entlasse. Wir haben jetzt eine Länderspielpause. Die Mannschaft hat, ich finde, verdientermaßen frei bekommen. 4 Tage diese Woche sind trainingsfrei. Ich weiß noch nicht, wie es denn nächste Woche aussieht, aber sie haben jetzt irgendwie, ich glaube, ab Mittwoch frei. Und danach...
Ich habe Angst.
Ja, und danach geht es aber dann zu Hause gegen Braunschweig. Dann sind wir in Kiel. Dann ist das Pokalspiel gegen Kaiserslautern. Magdeburg zu Hause in Fürth und nochmal Bielefeld zu Hause und dann ist schon Winterpause. Klingt jetzt nach einer Aufgabe, die tendenziell machbar ist, oder was würdest du sagen?
Nein, also wir haben jetzt eine Länderspielpause, die bekommt uns nie gut. Dann spielen wir gegen einen Verein von ganz, ganz weit unten in der Tabelle nach der Länderspielpause. Das heißt, wir verlieren. Ja, Holstein... Ja, kann man schlecht einschätzen. Also jetzt haben sie gegen Düsseldorf, glaube ich, gewonnen. Mhm. Ist aber definitiv schlagbar. Mhm. Pokal kommen wir weiter, keine Frage. Fürth steckt voll in der Krise, auch die putzen wir weg. Bielefeld könnte noch schwer werden. Also Bielefeld wird, glaube ich, ein schwieriges Spiel. Weil die haben jetzt zum Beispiel den KSC mit 4-0 abgefertigt. Ja. Wobei KSC hat das, was sie in den letzten 3 Jahren auch immer hatten, ein gutes Spiel. 2 schlechte Spiele, gutes Spiel, 2 schlechte Spiele und irgendwie stehen sie dann trotzdem unter den Top 5, 6 oder sowas.
Ja.
Also die haben ganz komische Schwankungen da drin. Ja, also wie gesagt, vor Braunschweig habe ich Angst, weil ich weiß, nach dem Länderspiel gegen eine Mannschaft von ganz unten, das verlieren wir eigentlich jedes Mal. Und Bielefeld wird schwer. Ansonsten werden wir alles gewinnen.
Okay. Ich bin sehr aufgeregt. Ich glaube, dass es schon machbar ist, dass wir ein paar Spielchen jetzt gewinnen werden. Ehrlicherweise, ich freue mich auf das Pokalspiel, aber ehrlicherweise ist mir, wenn man vom Geld absieht, ist mir das fast egal, möchte ich meinen, ob die Mannschaft weiterkommt. Klar, gibt dann irgendwie nochmal einen Ego-Push, aber mir wäre es wichtig, wenn sie lieber ihren Fokus auf die Liga bringen, um das Ziel zu erreichen, weil wir sind nur noch 3 Punkte hinter dem Relegationsplatz nach oben und wäre schon geil, wenn wir den vor Weihnachten noch... Ja, aber mir wäre es trotzdem lieber, wenn man das so bündelt, dass wir bis Weihnachten zumindest auf dem Relegationsplatz nach oben stehen. Ne?
Sehe ich anders, weil ich befürchte, das Pokalspiel wird mein letztes Spiel für dieses Jahr.
Okay.
Dementsprechend, ja, alles andere fällt dann irgendwie auf, da habe ich tatsächlich dann immer Spät- oder Nachtschicht. Also nicht machbar, weil ich entweder während des Spiels arbeiten muss oder quasi nach dem Spiel nicht mehr rechtzeitig zur Arbeit komme. Deshalb bin ich jetzt voll dafür, dass sie das Pokalspiel haushoch gewinnen und dann alle anderen wegputzen und dann ja bis Weihnachten sich tatsächlich auf den 2. Platz vorher arbeitet haben.
Das wäre geil.
Nach der Weihnachtspause hauen wir dann Gelsenkirchen weg und dann läuft es.
Ich bin gespannt, das wird monsterspannend. Wir sehen uns jetzt am Wochenende auf der Mitgliederversammlung, Samstag in Berlin, ne?
Ja.
Ja. Ich freue mich schon drauf, auch wieder viele Gesichter zu treffen, dich auch wieder zu sehen. Das wird sehr, sehr schön. Sag mir noch schnell, ich weiß, du musst jetzt wirklich, du sitzt auf glühenden Kohlen. Letzte Woche hatten wir noch Kairo, ne? Opening of the Grand Egyptian Museum. Einzige Frage nochmal, wer ist denn dein Lieblingspharao?
Oh, ey, wie soll ich das jetzt in 30 Sekunden? Oh, Alter. Also die klassische Antwort wäre ja dann wahrscheinlich Ramses der Zweite.
Mhm, aber?
Ah, es gab doch so einen schönen, hieß der Krokodil. Pharao Krokodil.
Ja.
Tatsächlich, weil in der frühdynastischen Periode, also vor der ersten Dynastie, haben die sich tatsächlich Tiernamen gegeben.
Ach krass, okay, wusste ich gar nicht.
Ich bin sogar der Meinung, es gibt sogar ein Pharao Krokodil 2.
Ey, da gibt es ja auch insgesamt, das sind ja mehr Pharaonen, als man so glaubt. Ich habe da, ich war neulich wieder im Völkerkundemuseum und die haben das umgebaut, auch die ägyptische Abteilung, und da hat man mal... sie haben noch so eine Sonderausstellung, so ist das nämlich. Und da haben sie alle Pharaonen auf so einem Schaubild, ne? Es waren natürlich irgendwie so KI-Fotos von denen, sodass sie unterschiedlich aussehen. Aber allein die schiere Anzahl von Pharaonen, die da geherrscht haben, ne? In diesen 4000 Jahren oder so, das ist ja völlig absurd. Man hat keine Vorstellung, bis man vor diesem Schaubild steht, wie viele das eigentlich sind. Das sind ja Hunderte, ne? Das ist echt beeindruckend, richtig geil.
Ja, also wenn man die Römer mitzählt, sind es so 3600 Jahre.
Wahnsinn.
Genau, und jetzt als letzter Satz, bevor ich muss jetzt wirklich langsam. Kleopatra ist zeitlich näher am iPhone als am Bau der großen Pyramiden.
Ja, das sowieso. Das ist faszinierend. Und zu wer die Pyramiden wirklich gebaut hat, kommen wir dann vielleicht nächste Woche in der Länderspielpause, weil wir nämlich mehr Zeit haben. Ich glaube, da machen wir
nur, jetzt lege ich auf.
Da machen wir eine Folge nächste Woche, könnt ihr euch freuen, eine Folge zur MV. Und allem, was um die MV rum noch so passiert ist. Und dann machen wir auf jeden Fall alle Pharaonen, die es jemals gegeben hat. Und David hält einen kurzen Vortrag aus dem Stegreif. Und wir freuen uns da alle drauf. Ansonsten wünsche ich euch jetzt eine wunderbare Woche, eine schöne Länderspielpause. Kommt alle zur MV, wählt mit. Die Satzungsänderungsanträge haben es in sich. Lest euch die nochmal durch, wurden uns allen zugeschickt. Stimmt richtig, stimmt mit eurem Herzen. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es da heißt, passt auf euch auf, grüßt mir die Außerirdischen und ha hu he.
Ja, ich habe Hunger, ich muss gleich zur Arbeit und der quatscht immer noch. Ha hu he, Freunde, bis demnächst.